Sehr schön, ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich genau darum, dass du selber redest, dass du dein Wort tief in unsere Herzen sprichst und fallen lässt und da etwas neu machst in unseren Herzen. Bitte gebrauche auch mich dafür, füll du mir selber den Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, rühre du unsere Herzen an. Amen. Heute ein total cooles Thema, nämlich das Thema vom Mangel zum Überfluss. Letzte Woche, da saßen wir zusammen hier im Kaminsaal in einer kleinen Runde und haben zusammen gebetet. Und da war eine Schwester, die kam und ich kannte sie gar nicht so, wie sie drauf war. Normalerweise immer so ganz lieb und zuversichtlich. Und dann hat sie mal richtig gesagt, wie es ihr geht und gesagt, also mir reicht's. Mir reicht's. Ich will nicht mehr so weiter. Ich brauche Ruhe. Ja? Und vielleicht denkst du dir, war ich das? Nee. Aber vielleicht kennst du das auch, oder? Dass es immer wieder Situationen gibt, wo du denkst, mir reicht's. Ich habe keinen Bock mehr. Kennen wir das nicht alle? Empfinden wir das nicht alle? Und die Frage ist, wie oft eigentlich? Wie oft denkst du innerlich bei dir, mir reicht's jetzt? Ist das einmal im Monat? Ist das einmal die Woche? Ist das jeden Tag? Oder vielleicht sogar mehrmals am Tag? Vielleicht ist jemand hier, der kleine Kinder hat. Mir reicht's. Wie oft sind wir am Limit? Ich gehe davon aus, dass die meisten das kennen, wenn hier einer sitzt und sagt, nö, kann ich gar nicht. Bei mir ist immer alles tiefenentspannt, suche Piano. Bitte, komm mal nach dem Gottesdienst zu mir und erklär mir dein Geheimnis, ja? Würde ich gerne wissen. Aber ich glaube, die meisten kennen das. Heute Morgen geht es um die entscheidende Beziehung zu Jesus und um die Frage, wie verändert er eigentlich unser Leben und wie kann er uns führen von diesem Punkt weg, wo wir sagen, ich habe Mangel, mir reicht's, ich komme mit diesem Leben nicht mehr klar, hin zu einem Punkt, wo wir sagen können, ich habe genug, weil er nämlich sagt, ich habe genug für dich. Jesus hat ja den Satz gesagt, wir haben das eben auch schon gehört und gesungen. Tschüss, Blattlaus. Ich bin das Brot des Lebens. Und was macht Brot? Satt. Ja? Brot macht satt, dass du hinterher sagen kannst, ich habe genug. Nicht in diesem Sinne, mir reicht's, ich will lieber Pizza, sondern in dem Sinne, dass du sagst, ich bin jetzt echt satt. Ja? Brot, so das ursprüngliche Lebensmittel. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, was du wirklich brauchst. Und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Und da merken wir schon, okay, es geht hier nicht um normalen Hunger, um normalen Durst, den kriegen wir immer wieder. Aber es geht darum, dass Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, dann kriegst du genug für deine Seele. Dann kannst du sagen, ich bin zufrieden, ich habe genug. Vom Mangel zum Überfluss. Und ich habe drei Punkte mitgebracht heute Morgen. Der erste Punkt, den habt ihr schon gehört, mir reicht's. Mir steht's bis hier. Der zweite Punkt, ich habe genug. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Und der wird uns vielleicht überraschen. Es gibt nämlich sogar einen Punkt, wo wir sagen, stopp, Gott, bitte. Es ist genug. Es ist zu viel. Ja, ganz spannend. Also erstens, mir reicht's. Warum geht's uns denn eigentlich oft so? Ganz einfach, weil unsere Kraft ist endlich. Oder ist hier jemand, der sagt, er ist das Duracell-Häschen, was immer angeschlossen ist. Dann kannst du nachher ja schön alles alleine aufräumen. Wir werden müde. Und das Problem ist, wir leben in einer Welt, die niemals schläft. Ja? Hat mal jemand gesagt, New York ist die Stadt, die niemals schläft. Aber das ist heute schon längst normal. Wir leben in einer Welt, die immer wach ist, wo sich immer was dreht und immer schneller. Und das Problem ist dann, wir als Einzelperson, als kleiner Mensch, wir kommen da gar nicht hinterher. Und wenn wir dann müde sind, dann werden wir einfach abgehängt. Wer nicht mitziehen kann, der wird irgendwo abgehängt und es geht trotzdem weiter und es geht schnell weiter. Und wer setzt sich in dieser Welt durch? Das sind meistens die, die Power haben, die jung und dynamisch sind, die Ellbogen haben. Und es gab auch noch nie eine Zeit, seit wir aus dem Paradies rausgeflogen sind, seit dem Sündenfall, wo Menschen nicht überfordert gewesen wären, nicht gelitten hätten, daran, dass sie sagen, ich kann nicht mehr, mir reicht's. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Leben, wenn du noch jünger bist. In der Schule habe ich gedacht, also wenn die Schule erstmal vorbei ist, dann geht das Leben los, ne? Und ich glaube, das denken nicht nur Schüler, sondern das denken die Aufseher genauso wie die Insassen, ja? Bernhard, ne? Mancher Lehrer denkt sich auch, also wenn das mal vorbei ist und ich in Rente bin, ne? Das hast du geschafft, Glückwunsch. Aber dann kommt das Studium oder die Ausbildung oder dann denkst du dir, ja, okay, ich bin noch alleine, wenn ich erstmal einen Partner finde, dann wird das Leben genauso, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann hast du eine Beziehung und denkst dir, oh Mann, ey, ist mein Mann, ist meine Frau kompliziert. Also wenn ihr erstmal diese Eheprobleme, Beziehungsprobleme hinter uns haben, dann läuft alles. Und dann sind vielleicht Kinder da, die am Rad drehen und du denkst dir, na gut, wenn die aus dem Haus sind, das schaffe ich jetzt auch noch. Aber dann ist immer irgendwas. Dann kommt eine Krankheit um die Ecke, plötzlich ist eine Pandemie da oder etwas anderes. Oder Ärger auf der Arbeit. Und du denkst dir, wenn ich diesen Berufsstress mal hinter mir habe und Rentner bin, und wenn du dann Rentner bist, dann denkst du, ach, könnte man doch noch mal jung sein. Es knirscht und knackt überall, aber dann ist das Leben irgendwann vorbei. Und man könnte fragen, ja, was war denn das jetzt eigentlich mit der Ruhe, mit dem Frieden? Ich habe eigentlich zu wenig Zeiten gehabt, wo ich das Leben wirklich genossen habe oder genießen konnte. Es war immer so viel los, immer so viel Unruhe. Und um genau diesen Punkt geht es, was denkt Gott denn dazu, dass wir so oft in mir reicht Situationen sind und was möchte er tun, was kann er tun, um uns Frieden zu geben, um uns zu helfen. Und wir merken, wenn wir von Ruhe und Frieden reden, dann merken wir, das kann keine Ruhe oder kein Frieden sein, die Welt gibt, die von außen kommt. Und trotzdem hat Jesus gesagt, der Friede, nach dem du dich sehnst, nach dem wir uns, glaube ich, alle sehen, der ist keine Illusion. Und du musst auch nicht warten, bis du im Himmel bist, bis du diesen Frieden hast, sondern du kannst ihn auch jetzt schon haben. Was hat Jesus gesagt? Er hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und im Hebräer 4 heißt es, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für Gottes Volk. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, reinzugehen. Also wir haben sie nicht von uns aus, aber wir werden eingeladen, in eine Ruhe reinzugehen, die Gott für uns hat. Und was wir alle wissen und was wir alle schon gemerkt haben, ist, diese Ruhe, die Gott verspricht, damit kann nicht gemeint sein, dass wir immer Ruhe haben vor dem Sturm, vor den Stürmen des Lebens. Ja, das haben wir auch eben gerade gebetet im Psalm 23. Da sagt der David selber, ne? Ich wanderte schon im finstern Tal, aber trotzdem hast du mich da durchbegleitet. Und er sagt, du deckst mir meinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also er sagt, ich habe Feinde. Aber trotz dieser Feinde, trotz dieser Gefahren und dieser dunklen Zeit in meinem Leben, bist du doch da, Gott. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, sagt er. Also diese Ruhe, sie ist keine Ruhe vor dem Sturm. Es gibt keine Insel der Glückseligen auf dieser Welt. Dass Christen oder gläubige Menschen keine Probleme hätten, das gibt's leider nicht. Sondern es ist eine Ruhe im Sturm. Und das sehen wir bei Jesus selber. Vielleicht kennst du die Geschichte, Jesus fährt mit seinen Jüngern auf den See Genezareth und ein Sturm kommt auf. Das Schiff wird umhergeworfen in den Wellen. Alle schieben Panik und holen die Eimer raus. Und Jesus, was macht der? Der liegt da irgendwo und schläft in seliger Ruhe. Im Sturm. Warum? Hat sie ihn nicht durchgeschüttelt? Hat ihn auch durchgeschüttelt. Aber er wusste eine Sache ganz sicher. Er kannte seinen Vater und er wusste, Gott macht keinen Fehler. Und bei ihm bin ich sicher und geborgen, der wird das schon richten. Und die Jünger, die wussten das nicht. Die hatten zwar Vertrauen in Jesus, aber sie dachten, ein bisschen müssen wir nachhelfen. Irgendwie ist der Jesus, warum schläfst du? Wir gehen hier unter und du schläfst. Und dann stand er auf und bedrohte den Sturm und der Sturm hörte auf, hören wir, ne? Aber wir denken ja, okay, wenn es denn mal so wäre. Aber wie ist denn das in meinem Leben? Ist nicht immer alles gleich ruhig, alles gleich gut. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis leuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Gesicht Jesu Christi. Und dann sagt er weiter, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen. Also wir sind zerbrechlich. Unsere Körper sind zerbrechlich, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns trotzdem nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Gott ist da. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert, sagt er. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich ist und leicht, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Und das ist das, was Paulus Kraft gegeben hat. Der war ja im Gefängnis. Der hat Schiffbruch erlitten, ist fast ertrunken, der wurde ausgepeitscht, aber er hat immer wieder, ist er zu Gott gegangen und hat bei ihm trotzdem Kraft und Frieden gefunden. Und so ist das, wie es auch mal jemand gesagt hat, diese Ruhe ist die Ruhe im Auge des Sturms. Wir kennen gar kein Auge des Sturms hier in Deutschland, ne? Weil wir nicht diese Drehstürme haben. Wie heißen die dann nochmal? Hurricanes oder Tornados oder was ist das? Je nachdem, wo ich bin, heißt es anders, okay. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es so ist, um diesen Sturm rum tobt ja alles, ne? Aber wenn der Sturm über etwas drüber zieht und du bist genau unter dem Sturm, dann bist du im Auge des Sturms. Und wisst ihr, was im Auge des Sturms ist? Totale Ruhe. Und so stelle ich mir das vor, wenn Gott seine Engel schickt, wenn er uns übernatürlichen Frieden schenkt, dann kann es um uns so tosen, wie es will, aber wir sind geborgen in seinem Frieden, wie in diesem Auge des Sturms. Und da gibt es so viele Geschichten und Zeugnisse. Ihr kennt vielleicht dieses Lied, Mir ist wohl in dem Herrn. Ja? Wo auch einer so das verarbeitet, wo er sagt, ich habe meine Familie verloren. Wie kann ich diesen Frieden haben? Und er sagt, mir ist wohl in dem Herrn und sonst nirgendwo. Und es geht also darum, in diese Ruhe reinzukommen. Und wie geht das? Die Rastlosigkeit und die Zeitlosigkeit in dieser Welt, die ist genau das, was verhindert, dass wir in Gottes Ruhe reinkommen. Und die ist ein Massenphänomen. Und das heißt auch schon in der Bibel so, dass eine ganze Generation in Israel diese Ruhe verpasst hat in der Wüste, obwohl die viel weniger Ablenkung hatten als wir heute. Die waren Nomaden und lebten in der Wüste. Die hatten keine Smartphones, keine sozialen Medien, kein Amazon und kein Netflix. Und trotzdem waren sie ruhelos. Das heißt, ja, was heißt denn das? Ruhelos sein. Ruhelos sein heißt eigentlich, ich nehme mir keine Zeit für Gott. Ich nehme mir keine Zeit für das Wesentliche. Mal zur Ruhe kommen, stille werden, innehalten und mal fragen, was ist eigentlich dein Plan für mein Leben? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Ich kann nicht nur immer rennen und mich amüsieren oder arbeiten oder so, ohne dass meine Seele hohl wird. Ruhe finden heißt, sich auf den Weg machen, nach Gott fragen. Und heute ist die Welt ja noch viel ruheloser und schneller als damals. Ich habe gelesen, dass ein Mensch heute in einem westlichen Land wie wir in einem Monat so viele Informationen bekommt und verarbeiten muss, wie ein Mensch, der im Mittelalter gelebt hat, in seinem ganzen Leben. Wenn du deinen Laptop hochfährst, wie viele Fenster ploppen da auf, wie viele SMS, WhatsApps, was auch immer, kriegst du am Tag. Und die Frage ist, dass das in der Welt so ist, ist normal, aber machen wir dabei mit, rennen und hasten wir überall mit? Lassen wir uns treiben oder leben wir im Innersten aus einer Ruhe raus, aus Gottes Ruhe? Und es ist fatal, wenn wir keinen Unterschied machen als Menschen, die mit Gott leben und es genauso machen wie alle anderen um uns her und kopflos werden. Und jemand hat gesagt, genau das ist das größte Problem von uns Christen heute. Die größte Not für Gemeinde heute ist die Zeitlosigkeit ihrer Mitglieder. Und wie oft hören wir das, dass gesagt wird, ich habe doch keine Zeit. Ich kann doch nicht kommen. Ich kann doch nicht mitmachen. Ja, warum nicht? Weil anderes wichtiger ist. Weil anderes dich so ausfüllt, dass keine Zeit mehr da ist. Jemand hat gesagt, wir haben es vielfach verlernt, einfach nur vor Gott zu sitzen. Es ist ja eigentlich nicht schwer, einfach vor Gott zu sitzen. Und wenn das so ist, dass wir das nie tun, dann sind wir bald an dem Punkt, wo wir sagen, mir reicht's. Es geht nichts mehr. Aber jetzt kommt eben dieser zweite Punkt, der lautet, ich habe genug. Und zwar nicht mir reicht's, sondern ich habe keinen Mangel. Und was ist das für ein Satz? Wer von euch kann sagen, ich habe genug? Muss dich jetzt nicht melden, sonst kommen alle nachher zu dir, stehen Schlange. Aber wer kann das sagen, ich habe genug? Ich glaube, das können wirklich nur Leute sagen, die ganz tiefen Frieden gefunden haben bei Jesus. Ein Kirchenvater Augustin hat mal gesagt, unruhig ist das Herz so lange, bis es ruht, oh Gott, in dir und nur da. Und Jesus hat gesagt, ich bin genau dafür gekommen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge, voll genug. Denn ich bin der gute Hirte, sagt er, und meine Schafe hören meine Stimme und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und das, ihr Lieben, das ist so diese Wahrheit, wenn wir denn wollen, wenn wir denn kommen, kann Gott uns eine Ruhe geben, aus der uns niemand rausreißen kann. Und es gibt viele Einladungen Gottes, auch fest verankerte, in diese Ruhe zu finden. Dass er sagt, einmal die Woche, gönn dir doch selber und gönn deiner Seele und gönn mir diesen einen Tag, den Sabbat, dass du nicht rennst, dass du nicht hetzt, dass du nicht arbeitest, sondern dass du ruhst. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die euch abmüht, abhetzt und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben, sagt er, Ruhe. Also, eine Aufforderung, verbanne die Hektik aus deinem Leben und du wirst ein anderer Mensch. Aber wie kann das gehen? Und damit kommen wir jetzt heute zum Wesentlichen, auch warum da hier in der Mitte so ein eigenartiges Ding steht. Ja? Vielleicht hast du dich schon gefragt, was das soll. Denn genau da ist ja der Knackpunkt. Denn theoretisch wissen wir wahrscheinlich vieles. Vieles, was auch gut ist, aber es klappt halt nicht. Wer wüsste nicht, dass er abends früher ins Bett gehen sollte? Wer wüsste nicht, dass er weniger Süßigkeiten essen sollte, weniger vor dem Bildschirm sitzen, aber mehr in die frische Luft gehen, Sport treiben? Wer wüsste nicht, dass Rauchen, Alkohol und zu viel Kaffee ungesund sind? Das wissen wir alle, aber tun wir es deshalb nicht unbedingt. Ja, sehr diplomatisch ausgedrückt. Statistisch heißt das, über 90% der guten Vorsätze, die man sich macht an Neujahr, das wurde untersucht, die scheitern. Es liegt nicht am Kopfwissen, es liegt nicht am Willen, sondern es liegt an der Kraft und Ausdauer. Und da merken wir Menschen, diese Kraft und Ausdauer, die haben wir halt nicht aus uns selber raus, sondern die müssen wir uns abholen, die müssen wir bekommen. Und da möchte ich euch jetzt ganz kurz mit hineinnehmen in eine Situation, wo das Volk Israel genau das erlebt hat. Das war eine Mir-reicht-Situation, eine schlimme Situation. Israel war im 7. und 6. Jahrhundert vor Christi Geburt, war die totale Katastrophe. Die Babylonier waren eingefallen, hatten den Tempel zerstört, hatten Jerusalem geplündert und hatten das Volk ins Exil nach Babylon mitgenommen für 70 Jahre. Seit 70 Jahren hatten sie keine Heimat mehr. Und da war keine Hoffnung, keine menschliche Hoffnung, dass sich das nochmal irgendwie ändern würde, denn sie waren Sklaven und ihre Gegner waren viel zu stark. Aber dann passiert etwas, Gott bricht diese Situation auf, er greift ein und ganz interessant, wie er das macht. Er macht das nämlich nicht mit Militär, er macht das nicht mit Bomben oder Raketen oder irgendwas, sondern er macht eine Sache, er steht da, er erweckt den Geist, das Herz eines Mannes. Und das reicht. Und dann kommt das ganze Volk wieder zurück in ihre Heimat und alles wird neu, weil ein Herz verändert wurde. Und das hören wir, da heißt es in Esra, im Buch Esra, könnt ihr gerne nachlesen, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkündigen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem in Juda zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Das ist der Gott, der zu Jerusalem ist. Und wo auch immer einer übrig geblieben ist, dem sollen die Leute des Ortes, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und Gold, mit Gut und Vieh, neben der Freiwilligengabe für das Haus Gottes zu Jerusalem. Also stellt euch das mal vor. Da ist ein mächtiger König, der hat Leute, die arbeiten umsonst für ihn, die müssen das tun, sonst Kopf ab. Und die sind der Grund für sein Reichtum. Und dann sagt er einfach, okay, ihr dürft gehen und ich gebe euch Gold und Silber und alles, was ihr braucht, so viel ihr braucht, auch noch mit oben drauf. Welcher Machthaber dieser Welt macht das? Keiner. Aber Gott, heißt es hier, er ist ihm begegnet, er hat sein Herz erweckt. Und dann geht das los. Und dann kommt noch etwas, nämlich Gott macht genauso weiter. Und es heißt, da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle, deren Geist Gott erweckt hatte. Alle, deren Geist Gott erweckt hatte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Also es kommt hier zu einem echten Aufbruch. Veränderung wird möglich. Aber es kommt auch zu einer Spaltung im Volk, denn nur die, denen Gott das Herz erweckt hat und die gesagt haben, ja, ich bin dabei, ich lasse mich berufen, die brechen auf, die anderen nicht. Und wie geht es weiter? Noch bevor die Zurückgekehrten dann, als sie ankommen, sich dran machen, die Stadt und die Stadtmauer und den Tempel und alles, was gut und wichtig war, wieder aufzubauen, da machen sie eine Sache zuerst. Und ich wette, das wisst ihr nicht. Seien die, die Freitag beim Männergrillen schon da waren. Die 1-Million-Euro-Frage. Gibt einen Schokoriegel. Okay, dann lest es mal schön nach. Ich verrate es euch nicht. Nein, doch. Da steht als allererstes, sie bauten den Brandopferaltar Gottes auf. Was ist das für ein komisches Ding? Brandopferaltar Gottes. Und jetzt guckt doch mal euch dieses Ding an, ja? Wir haben es jetzt nicht angezündet, weil wir dachten, das qualmt immer so. Es ist ein Symbol. Aber vielleicht können wir die Kerze noch anzünden. Und dann heißt es nämlich, als der 7. Monat herbeikam und die Israeliten nun in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann in Jerusalem. Und es machten sich auf Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und seine Brüder, und sie bauten den Altar des Gottes Israels, um Brandopfer darauf zu opfern, wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und sie richteten den Altar wieder her, an seiner Stätte. Denn Schrecken war über sie gekommen vor den Völkern der Länder. Und sie opferten dem Herrn Brandopfer darauf am Morgen und am Abend. Und sie hielten das Laubhüttenfest, wie geschrieben steht, und brachten Brandopfer da alle Tage nach der Zahl, wie sich's gebührt. Und jeder Tag es erforderte. Danach auch das tägliche Brandopfer und die Opfer für die Neumonde und alle heiligen Festtage des Herrn und was sonst einer dem Herrn freiwillig darbrachte. Am ersten Tag des 7. Monats fingen sie an, dem Herrn Brandopfer zu bringen, aber der Grund des Tempels des Herrn war noch nicht gelegt. Und da fragen wir, ja, warum war denn das so wichtig, dass das Volk Gott jeden Tag Brandopfer brachte? Warum denn? Weil das eine andere Zeit war als wir heute. Wenn da heißt, da würde Brandopfer gebracht, dann heißt das so viel wie, die Leute beteten Gott an. Sie brachten ihm ihre Anbetung. Sie suchten den Kontakt mit ihm jeden Tag. Also das, wo wir sagen, ich mache stille Zeit. ich bete, ich suche Gottes Gegenwart, das war durch das Opfer damals, das war auch nicht nur ein Symbol, sondern das war durch dieses Geschehen, war der Kontakt mit Gott da. Seit Israel durch die Wüste gezogen war, war es Vorschrift, dass der Brandopferaltar jeden Tag brennen sollte und nie ausgehen durfte. Das war so wie die olympische Fackel. Die sehen wir in den nächsten Wochen nochmal, ja? Könnt ihr dann immer dran denken. Die darf ja nie ausgehen, ne? Bis sie dann ankommt in dem Stadion. Und genauso heißt es im dritten Buch Mose, das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll jeden Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Und was lernen wir daraus? Daraus sehen wir, dass alles im Leben letztlich an dieser ständigen, lebendigen Beziehung hängt, die Gott mit uns haben möchte und wir mit Jesus haben sollen. Nur dann können wir jeden Tag sagen, ich bin immer noch in diesem Frieden drin. Morgens, mittags und abends. Weil wir davon leben, dass unser Herz jeden Tag wach ist. Weil wir Glauben nicht aus der Konserve machen können. Glaube von gestern, das ist keine Glut, das ist die Asche. Am Morgen und am Abend und zwischendurch sollen wir Gottes Gegenwart suchen. Und wir müssen eben nicht in Kirchen dazu rennen. Wir müssen uns auch nicht immer hinsetzen, die Augen schließen und beten, sondern Gott einbeziehen in all das, was du tust. Und egal, wie banal dir das erscheint. Aber es geht darum, mit dem Herzen und dir immer bewusst zu machen, Gott ist bei mir. Und dieses Bild vom Feuer ist eigentlich schön. Ich weiß nicht, hast du einen Kamin zu Hause? Wir haben seit 2 Jahren einen Kamin zum ersten Mal. Und es ist eine wunderbare Sache, aber man merkt, es macht auch Arbeit, weil es reicht nicht, den einmal die Woche anzumachen. Dann ist es wieder kalt. Es reicht auch nicht einmal am Tag. Sondern man muss sie morgens anmachen und dann gehst du immer wieder, wenn du vorbeikommst, so nach einer Stunde oder so spätestens, und dann legst du wieder was nach, damit das Feuer am Laufen bleibt. Und unser Herz ist letztlich wie dieser Brandopferaltar damals. Das Holz ist unser Herz, das wir immer wieder zu Gott in seine Gegenwart bringen sollen. Das heißt beten nicht um irgendwas, sondern, dass wir uns bewusst machen, Gott ist jetzt hier für mich da und ich lebe nur durch ihn und nur in seiner Gegenwart und durch seine Nähe wird es mir warm. Und das kann ich selber eben nicht machen, diesen Frieden und diese Ruhe, sondern ich muss es mir holen, ne? Und hoffen, dass es nicht gleich wieder ausgeht. Und jetzt lüfte ich hier mal ein Geheimnis, denn das ist gar keine richtige Kerze, also schon, aber das ist noch eine kleine Kerze drin. Damit die Kerze immer so schön aussieht von außen. Aber das ist so dieses Wichtige, dass wir sprechen manchmal von meinem Glauben. Und sagt, ich glaube, also mein Glaube. Aber der Glaube ist ja nur die Beziehung zu Gott. Und wenn wir aufhören, die zu pflegen, dann ist in uns nichts außer Asche. Und das ist eben diese Einladung, dass Gott sagt, dieser Altar muss am Laufen gehalten werden. Und wir haben den heute zum Glück nicht mehr hier, dass wir immer jeden Tag hier 3-mal antanzen müssen. Sondern wir haben den Altar in unserem Herzen durch den Heiligen Geist. Weil früher in Israel war das so. Steht alles da. Die sind alle morgens früh aufgestanden, sind vor ihr Zelt getreten und haben Mose zugeguckt, wie er aus dem Lager zum Zelt Gottes, zur Stiftshütte gegangen ist. Das haben sie jeden Morgen gemacht. Das war das Erste, was sie gemacht haben. Und dann heißt es hier, sie taten das, weil sie Angst hatten vor ihren Feinden drumherum. Und indem sie das taten, wurden sie erfüllt mit Dankbarkeit und mit Zuversicht. Und ihr Lieben, als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich an verschiedene Leute gedacht. Ich habe an einen lieben Freund gedacht, der gerade im Krankenhaus liegt, auf der Intensivstation. Und ich habe gedacht, lieber Freund, wenn du das nachher hörst, mach es genauso. Komm zu Jesus. Denn er ist bei dir, in deinem Sturm, in deinem Tal. Und wenn ich an die Eltern denke mit kleinen Kindern, die sagen, mir reicht's nicht, komm zu Jesus, denn er ist da, wo du bist. Und wenn ich an die denke, die nachher zuhören und die nicht kommen können, weil sie alt sind oder krank sind, komm zu dem Brandopferaltar und bring dein Herz Gott da und er wird dich erwärmen. Du kannst das nicht allein und du musst das nicht allein. Und das dürfen wir immer und überall tun. Und dann wird unser Mangel durch die Gegenwart Gottes verändert. Ist es nicht so? Es gibt das Lied, das leider nicht in diesem Buch steht, darum konnten wir das heute nicht singen. Die güldene Sonne. Da heißt es, lasset uns singen, dem Schöpfer bringen, Güter und Gaben, was wir nur haben, alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter. Dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an denen er sich am meisten ergötzt, erfreut. Also das, was im Herzen ist. Mehr brauchen wir Gott nicht bringen. Und Jesus sagt, bemüht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Nur bei dir haben wir genug. Und ihr Lieben, jetzt zum Schluss noch ein Punkt, der mich umgehauen hat diese Woche, ein Bonbon. Ja, Gott verteilt manchmal Bonbons, nicht nur Brot. Brot ist die Basis, aber manchmal gibt es auch Bonbons oder Torte oder was auch immer. Es gibt tatsächlich den Punkt, und ich hoffe, du erlebst ihn noch oder du hast ihn schon erlebt, wo du sagen kannst, Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das habe ich überhaupt gar nicht verdient. Ich fühle mich so beschenkt. Es gibt noch eine Stufe mehr als genug. Petrus kannte das. Er hat einmal zu Jesus gesagt, voller Ergriffenheit, da hatte Jesus geschenkt, dass sie plötzlich, nachdem sie die ganze Nacht gefischt hatten, es war nicht ein Fisch drin, waren die plötzlich die Netze so voll, dass sie rissen. Und dann ist Petrus sofort aus dem Boot gesprungen, zu Jesus gelaufen und hat gesagt, Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich halte das nicht aus. Es ist zu viel des Guten. Das habe ich nicht verdient. Oder denken wir an die Speisung der 5000. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht los, macht die ganzen Leute hier satt. Ja, die hatten aber 5 Fladenbrote und 2 Fische. Und dann gehen sie los. Alle werden satt und hinterher sind 12 große Körbe Essen übrig. Und sie haben zu Jesus gesagt, was hat der gemacht? Das war zu gut. Und die krasseste Geschichte, die ich diese Woche kennengelernt habe, ich kannte sie noch gar nicht, in 2. Mose 36, wenn ihr sie nachlesen wollt, da gibt Gott dem Volk in der Wüste den Auftrag, ihm ein Heiligtum zu bauen. Die Stiftshütte. Sie waren ein Wandervolk, sie hatten da keinen Tempel, sie hatten einen Tempel to go, ja, also ein riesentolles Zelt aus Gold, Silber und Purpur und Sachen, sollten sie bauen. Gott hat die Anleitung ganz genau gegeben, aber er hat eine Bedingung gegeben. Er hat gesagt, das darf nicht irgendwie aus Staatskosten oder so, aus Steuern bezahlt werden, sondern ihr sollt Spenden sammeln und nur wer freiwillig und gerne gibt, der soll was geben. Nichts soll erzwungen sein. Und wenn du wenn dir vorstellst, du baust so ein prunkvolles Haus, nur aus Spenden, da würde ich als Bauherr denken, oh Mann, ey, da habe ich keine Lust drauf. Ja? Aber die Herzen des Volkes, die waren so voller Liebe zu Gott, die waren erweckt, dass sie gegeben haben. Und sie haben viel gegeben. Und wisst ihr was? Sie haben zu viel gegeben. Irgendwann kamen die Architekten und die Handwerker zu Mose und sagten ihm, Mose, du musst das stoppen. Wir bekommen zu viel. Wir versinken hier in Spenden. Wir versinken in Gold und Silber und Zedernholz und Purpur. Und wie reagiert Mose als Staatsoberhaupt? Er ordnet einen Spendenstopp an. Er sagt tatsächlich, ich zitiere, niemand, weder Mann noch Frau, soll hinfort noch etwas hinzutun zur Abgabe für das Heiligtum. da brachte das Volk nichts mehr. Stellt euch das mal vor, sonntags im Gottesdienst, wir sagen, ihr Lieben, bitte reißt euch zusammen. Die Kollekte vom letzten Sonntag war zu viel. Wir haben nichts mehr, was wir noch bezahlen können. Wir haben zu viel, also bitte hört auf. Denkt auch mal an euch, an eure Familien, an wen auch immer. Hört auf zu spenden. Wir sammeln erstmal nichts mehr. Es ist genug. Ich weiß, ich habe eine tolle Gemeinde, ihr seid eine tolle Gemeinde. Aber das haben wir auch noch nicht erlebt, oder? Oder stellt euch vor, Christian Lindner, der Finanzminister, würde sagen, meine lieben Bürger und Bürgerinnen, es ist genug. Wir müssen die Steuern senken. Alle Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser sind durchsaniert. Da denken wir, what? Das ist doch nicht real. Aber wir merken, wenn Gott Herzen erweckt, ist nichts unmöglich. Wenn er seine Werke baut, dann geht das nur über die Herzen. Wenn Gott etwas bestellt, bezahlt es auch, hat jemand gesagt. Aber indem er Herzen erweckt, fällt nichts vom Himmel. Gott kann geben über Bitten und verstehen, dass wir nicht den geringsten Mangel haben. Aber in dieser irdischen Zeit nie auf Dauer. Das hat er versprochen, wenn wir bei ihm sind, dass die letzte Träne abgewischt wird. Aber wir können etwas dazu tun. Wir können unsere Herzen hinhalten, immer wieder neu, jeden Tag. Das waren drei Punkte, vom Mangel zum Überfluss. Mir reicht's, ich habe genug, stopp, es ist zu viel. Und ich weiß, wir sind vergessliche Leute und darum kriegt ihr jetzt noch etwas zum Mitnehmen, ein Geschenk. Und Sigrun und die Männer vom Grill, die wissen schon, was jetzt kommt. Meine lieben Freunde, denn denen habe ich schon was gegeben, aber allen anderen noch nicht. Als Gedächtnisstütze. Kannst du das lesen? Was steht denn da? Mir reicht's. Ich habe die Schnauze voll. Und was machen wir, wenn wir sagen, mir reicht's? Ich gehe schaukeln. Was? Schaukeln? Anja geht schaukeln, okay. Könnt ihr das lesen?
Ich gehe beten.
Mir reicht's. Ich gehe beten. Ja? Ich gehe jetzt zu Gott. Mir reicht's mit den blöden Sorgen. Damit komme ich doch allein nicht klar. Ich gehe beten. Ist hier ein schöner Einkaufsbeutel? Ich habe einen ganzen Sack voll. Ist genug für jeden. Als Erinnerung. Kannst du mit einkaufen gehen? Kannst du dir auch an den Spiegel hängen oder ausschneiden? Damit wir es nicht vergessen beim nächsten Mal, wenn wir in einer Mir reicht's Situation sind. Die wird kommen. Mir reicht's. Ich gehe beten. Nimm dir das mit. Ich stelle das jetzt hier hin. Amen. Und wir machen das jetzt mal. Mir reicht's, ich gebeten, wir nehmen uns eine Zeit zur Stille und dann geht's weiter gleich.